Moinsen, guten Abend, da ist sie, die Nummer 39 der Studienlage Evidenz zum Hören von HausärztInnen für HausärztInnen. Mein Name ist Ilja Karl und ich sage einen schönen guten Abend.
Guten Abend, hier ist Hannes Blankenfeld aus München, ich sage auch schönen guten Abend.
Und hallo aus Hamburg, Gerner Husemann.
Ich darf noch unseren vierten Gast heute oder unseren Gast, den vierten Teilnehmer dieser Runde vorstellen. Das ist die Dr. Janine Schübel aus der Medizinischen Fakultät in Dresden, die ich mir gewünscht habe heute als Gästin, weil es heute mal zum größeren Teil um Schilddrüse geht. Schilddrüse ist so ein bisschen mein Hobby und die Janine Schübel ist Leitlinienautorin und das darf ich sagen, weil diese Leitlinie ist schon lange erschienen für TSH in der Hausarztpraxis. Sie ist aber auch Leitlinienautorin einer Leitlinie, die erst herauskommt und deswegen muss ich da ganz vorsichtig sein, was ich sage, weil sie noch nicht erschienen ist. Da werden wir heute dann im zweiten Teil drüber sprechen, wenn es um Schilddrüsenknoten geht.
Hallo Janine.
Hallo.
Ah, das gab die Leitung steht nach Sachsen. Das ist ja auch schön. Jana, du heute ein Mythos?
Ja, natürlich. Krieg ich noch einen Jingle oder?
Ah, du kriegst ohne. Du kriegst einen passenden Jingle.
Okay. Ja, mein Mythos heute ist: Gibt es den Weihnachtsmann? Nein, natürlich, kleines Späßchen. Ich glaube, da das würde sehr schnell gehen, wobei je nachdem, ob auch.
Wieso? Das ist doch kein Mythos.
Den gab es mal, ja. Ich dachte, ich mache ein Wohlfühlthema für die Feiertage und dieses Wohlfühlthema ist leider gar keins. Deswegen gibt es eine kleine Triggerwarnung. In diesem nächsten Beitrag geht es nicht um das Thema Suizid. Und wenn hier jemand darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen oder mit jemandem reden möchte, gibt es eine Telefonnummer, die ist kostenlos und anonym. Das ist die 0800 3x10 3x1 und wir verlinken auch die Webseite dazu, das ist die Telefonseelsorge. Und jetzt geht's mit dem Thema los. Und zwar ist der Mythos, dass es mehr Suizide über Weihnachten gibt. Habt ihr das schon mal gehört?
Nee.
Ja.
Sehr gut, zumindest ein Jahr. Janine, du darfst gerne auch mitreden. Genau, also das hält sich tatsächlich in der Presse. Jedes Jahr gibt es darüber Berichte, dass es eben über Weihnachten die Selbstmordrate ansteigt. Und man kann sich das ja irgendwie schon vorstellen, ne? Irgendwie einsame Menschen, die irgendwie niemanden haben an Weihnachten. Und das hält man so das vermeintliche Glück der anderen nicht aus, die sich dann alle treffen und ein schönes Weihnachten zusammen verbringen. Zudem ist das irgendwie eine dunkle Jahreszeit. Oder es ist eben nur eine vermeintliche glückliche Zeit, weil ja auch so Familientreffen immer Streits und Anspannung mit sich bringen kann. Also im Grunde könnte man sich schon vorstellen, da gibt's schon so einige Gründe, warum es dann Menschen psychisch schlecht geht und die vielleicht tatsächlich auch über einen Suizid nachdenken. Und es gibt eine Suizidstatistik vom Statistischen Bundesamt über die Suizide in den vergangenen Jahren. Die sind so relativ stabil, jährlich um die 10.000. Und in den letzten 13 Jahren war aber kein einziges Mal der Dezember der Monat mit den meisten Suiziden. So eine Wochen- oder auch tagesweise Daten für Deutschland sind beim Statistischen Bundesamt nicht verfügbar, weil da die Zuständigkeit bei den statistischen Landesämtern liegt. Aber da wurde mal nachgefragt und da haben sich auch mehrere Länder zurückgemeldet, obwohl es eigentlich, die eigentlich so eine Informationssperre darüber haben, weil ein Tageswerte, die unter 3 liegen, der Geheimhaltung unterliegen. Aber trotzdem gab es eine Rückmeldung von zahlreichen Bundesländern, die gesagt haben, dass es tatsächlich an Weihnachten nicht ansteigt, sondern eher weniger ist als an den anderen Tagen. Und es gibt auch eine Studie aus Österreich, die sowas auch bestätigt. Da wurden die Zahl der täglichen Suizide, scheinbar ist das in Österreich schon verfügbar, von 2000 bis 2013 untersucht. Und diese Studie kam zu dem Schluss, dass die Suizidraten vor Weihnachten sogar zurückgegangen sind und am 24. Dezember minimal gewesen sind. Es gibt allerdings Tage, da sind die Suizidraten wirklich höher als sonst. Könnt ihr euch vorstellen, welche das sein könnten?
Himmelfahrt.
Himmelfahrt? Der erste Feiertag, der einem in den Kopf schießt.
Der schießt ja wirklich in den Kopf.
Und? Noch jemand? Tipp? Nee.
Tag der Deutschen Einheit.
Oh Gott. Nein, es ist tatsächlich Neujahr und auch montags, also von den Wochentagen montags. Zu diesem Neujahrseffekt, da gibt es tatsächlich mehrere Studien. Eine, die ist im BMJ 2024 erschienen, hat 26 Länder mit eingeschlossen. Und da gab es den höchsten Suizidpeak tatsächlich am 1. Januar. Und auch da wurde nochmal bestätigt, dass es an Weihnachten niedrige oder normale Suizidraten gab. Und diese Studie hat eben gleichzeitig auch diesen Montagseffekt nochmal signifikant gezeigt. Dann gibt es von 2025 tatsächlich auch noch eine Meta-Analyse darüber, die 28 Studien eingeschlossen hat. Auch da an Weihnachten ein 17-prozentiges geringeres Risiko und Neujahrstag ein signifikant erhöhtes Risiko. Und dann gibt es noch so Registerstudien aus Skandinavien, aus den USA gibt es so CDC-Datenanalysen von 99 bis 2020 und die haben auch bestätigt, Weihnachten niedrig, Silvester, Neujahr steigend. Ja. So Theorien dazu, warum das so sein könnte, von euch irgendwas, Leute?
Also Neujahr ist ja immer der Beginn von was Neuem, neuer Anfang, neuer Start. Also vielleicht sieht man sich dem nicht gewachsen oder eine gefühlte Sinnlosigkeit über einen Neuanfang macht sie breit. Also ist ja. keine Ahnung.
Ja, Jahreswechsel, Bilanz, ne, wird gezogen, dass es vielleicht jetzt nicht so war, wie man sich's vorgestellt hat. Dann gibt's auch noch eine Theorie, dass so nach intensiven Feiertagen dann Erschöpfung eintritt. Auch, dass man an den Feiertagen eben dann vielleicht die tatsächlich mit Freunden und Familie verbracht hat und danach wieder ein verstärktes Gefühl irgendwie von Einsamkeit hat. Und es ist tatsächlich auch noch so eine Theorie, dass eben an Silvester auch der Alkoholkonsum ansteigt und dann eben so impulsive, suizidale Krisen verstärkt. Das andere, was da auch gezeigt wurde, ja, war ja montags und da gibt's dann auch so ein paar Theorien dazu, dass eben dieses Ende des Wochenendes und dann kommt wieder die Routine des Arbeitslebens oder der Schule, das für manche Menschen so eine erhebliche psychische Belastung ist. Oder auch tatsächlich eine Theorie, dass sich Menschen durch so ein Wochenende und eine Freizeit eine Besserung erhoffen und dann frustriert und entmutigt sind, wenn die dann durch das Wochenende eben nicht eingetreten ist. Ja, also das kam da raus. Also Weihnachten eher niedriger, aber Neujahr und montags. Und das kann natürlich eine Rolle spielen, wenn man sich eben so Suizidprävention anguckt und die dann eben darauf abstimmen will, dass es eben dann besonders hilfreich ist.
Also jetzt die Telefonseelsorge sollte montags und an Neujahr das Personal besonders planen.
Auf jeden Fall. Naja, und es ist ja auch nicht die einzige Suizidprävention, ne? Aber genau, es ist jetzt nicht nur, weil man das irgendwie spannend und interessant findet, sondern tatsächlich hat es ja auch eine Konsequenz, die dann auch echt sinnvoll ist. Diesmal sehr kurz der Mythos, aber ich dachte, mit unserem Gast, da wollen wir ja nicht so viel Zeit verplempern. Deswegen gebe ich mal weiter.
Ja, Hannes, als unser offizieller oder informeller Schilddrüsenpapst, du hast jetzt das Ruder in der Hand.
Nochmal herzlich willkommen, Janine. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke. Ich freue mich auch.
Wie ich es ja schon gesagt habe, vorhin hat man mich darauf hingewiesen und mir war das gar nicht so bewusst, dass wir ein kleines Problem haben, dass die Leitlinie noch gar nicht erschienen ist, was nicht daran liegt, dass die Leitlinie Schilddrüsenknoten in der Haushaltspraxis nicht fertig wäre und auch konzentriert wäre, sondern an was liegt es, Janine, warum die immer noch zu erwarten ist?
Genau, das liegt tatsächlich an formellen Sachen. Das ist ja eine geförderte Leitlinie vom Innofonds. Das heißt, den letzten Ausschlag für die Veröffentlichung gibt der GBA als Fördermittelträger und bei denen liegt es auf dem Schreibtisch, also ein deutscher Schreibtisch. Das heißt, da liegt es noch ein bisschen und warte bis zur nächsten Sitzung. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Also es ist alles komplett fertig. Die AWMF hat es verabschiedet. Alles ist gut, aber das braucht den letzten Stempel.
Und mir ist dann Gott sei Dank vorhin noch eingefallen, das kann ich elegant umschiffen, denn ihr habt ja schon auch mit dir als Erstautorin im Deutschen Ärzteblatt eine Übersichtsarbeit veröffentlicht. Das war im Oktober oder irgendwann, weißt du noch, wann es war?
Genau.
Heft, 27. Juni. Juni war es, ne? Genau. Also Juni war es, da ist es erschienen. Im Oktober habe ich darüber schon referiert, sowas. Aber der Artikel ist im Ärzteblatt erschienen und damit habt ihr es ja selber schon die wesentlichen Ergebnisse eröffnet, die wesentlichen Ergebnisse veröffnet. Nee,
Öffentlicht.
Veröffentlicht.
Dafür sind Ilja und ich da. Wir helfen
also, dir. Genau, ihr könnt das rausschneiden und sagen, dafür habt ihr ja schon die wesentlichen Ergebnisse veröffentlicht und wir können doch drüber sprechen. Ich fange ja immer gern an, dass ich Jana und Ilja frage, wie es bei Ihnen in der Praxis ist und auch selber drüber nachdenke, wie es bei mir in der Praxis. Und ich habe mir zwei Szenarien überlegt. Die eine Szenario ist, ein Patient kommt zu euch und sagt, er will die Schilddrüse mal untersucht bekommen. Warum auch immer, weil die Tante einen Knoten hatte oder der Dackel Hashimoto oder irgendwas. Er möchte das jetzt auch mal mit Ultraschall untersucht haben. Macht ihr denn da einen Ultraschall in so einer Situation? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, wer da vor mir sitzt und ob ich das Gefühl habe, dass ich, also dass da jetzt wirklich keine Indikation ist und ich das vielleicht auch diesen Menschen ausreden kann. Wenn ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht er ins Endokrinologikum und kriegt noch alle 48 Laborwerte abgenommen, die es dazu auch noch gibt. Und dann wird ihm gesagt, er muss jetzt alle 3 Monate zur Kontrolle kommen. Dann würde ich mich tatsächlich dazu hinreißen lassen, vielleicht auch mal die Schilddrüse anzugucken.
Also eher ausreden, aber gegebenenfalls aus quartärer Prävention doch.
Yes.
Und also, du, Ilja? Ich würde tatsächlich der Sache auf den Grund gehen wollen, wie es denn zu diesem Wunsch kommt. Davon würde ich es auch abhängig machen, ob ich dem nachkomme. Wobei die Schwelle niedrig ist, selber zu intervenieren als Hausarzt. Was mich wirklich schwer um den Verstand bringt, sind diese PatientInnen, die kommen und sagen, ich habe einen Termin in der Nuklearmedizin, ich brauche jetzt eine Überweisung. Also wo die völlig außerhalb von mir und meiner Expertise für sich irgendwas schon vereinbart haben und brauchen jetzt von mir noch einen Zettel. Ich muss dazu sagen, wir haben hier das Phänomen, dass wir im Umkreis von 100 Kilometern eine Schilddrüsenszintigraphie für jemanden, der die vielleicht tatsächlich bräuchte, nicht unterhalb von 3 Monaten bekommen, wenn überhaupt. Und da bin ich schon sehr bockig, wenn so das Ansinnen ist, ich brauche jetzt hier mal eine Untersuchung von der Schilddrüse, ich will mal zur Nuklearmedizin, da werde ich bockig. Ansonsten, wenn so irgendwelche Befürchtungen sind, dann kann man die ja, also in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, Oma hatte Schilddrüse und einen dicken Kropf und man will das jetzt mal gucken. Oder aber, was eben gar nicht so selten ist, ich bin immer so schlapp und so müde. Da ist ja Schilddrüse dann ein Thema, ein anderes ist dann noch Vitamin B12 und Vitamin D, also alles. Na, so.
Leck mal nicht, aber wir sind bei der Schilddrüse.
Sonst aber, wollen die dann Sono? Den reicht doch dann meistens ein Labor. Oder?
Ich will jetzt drauf raus, dass die einen Sono haben wollen und wollte wissen von euch, wie sehr verweigert ihr einen Sono und ihr seid jetzt doch beide eher auch, ihr macht's dann doch.
Ja.
Ich auch, ja. da reden wir dann auch gleich drüber mit der Janine. Zweite Sache wollte ich noch kurz sagen. Ihr kennt aber auch alle den Fall, da kommt jemand dann vom HNO und der hat beim Untersuchen gesehen, da ist ein Knoten in der Schilddrüse. Den sollt ihr jetzt mal abklären. Oder kommt das nicht vor bei euch?
Doch, das kommt vor. Und bei uns ist es dann so, dass die auch direkt gleich eine Überweisung zur Nuklearmedizin kriegen.
Okay, bei mir schicken sie es dann auch doch manchmal zu mir und ich soll das weitere machen. Lange Rede, kurzer Sinn, auf was will ich raus? Wenn wir selber sonografieren, entdecken wir viele Knoten. Wenn andere sonografieren, entdecken die Knoten und schicken zu uns und wir sind konfrontiert mit einer ganzen Reihe von Knoten. Und jetzt kommt die Janine ins Spiel. Was sagst du dazu, dass wir relativ schnell da ein Sono anbieten und durchführen? Wie findest du das?
Ja, das finde ich blöd, ne? Nee, es ist ja wirklich so, ne? Da hängen wir total in der Zwickmühle, weil wir uns dessen ja bewusst sind. Also sobald wir diesen Schalter draufhalten, bauen wir uns das Problem, weil wir sehr, sehr wahrscheinlich einen Knoten finden werden. Ne? Weil wir wissen, fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung, die hat so ein Ding. Und je älter die Leute wären, desto höher ist das Risiko, dass wir was finden. Also da gibt es Daten, dass über 80-Jährige, also dass 80% von denen Schilddrüsenknoten haben. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich und wenn wir so einen Knoten einmal haben, dann geht das Problem ja erst richtig los, weil dann muss man darüber sprechen, was das jetzt wieder bedeutet und das Wort Knoten ist ja nicht so ganz ohne und ich unterstelle mal, nicht nur im Patientenverständnis macht das Wort Knoten Angst, sondern auch im ärztlichen Sprachgebrauch ist es erstmal ein Wort, was so ein bisschen aktiviert und wenn das nur unterbewusst ist, ne, was ist wie Knoten in der Brust, das ist automatisch irgendwie alarmierend. Das stellt ein Problem dar. Und das macht Kommunikationsbedarf. Und ich glaube, das ist das Problem, was Ilja und Jana jetzt auch gesagt haben. Man muss einfach ganz schön lange Beratungsaufwand betreiben, wenn man das ausreden will. Und ausreden meine ich nicht böse, sondern ich meine entängstigen. Ne? Weil genau darum geht es ja schon am Anfang. Wie Ilja sagt, die Frage kommt ja nicht von irgendwo. Irgendwoher kommt der Gedanke, Mensch, es wäre vielleicht doch besser, da guckt mal jemand nach, weil eben noch jemand sonst ein Bekannter so einen Knoten hat oder irgendwas anderes mit der Schilddrüse, weil einfach Angst da ist. Und die Angst zu nehmen, kostet Zeit.
Und das, was Ilja und Jana ja schön beschrieben hat und wo es mir ganz genauso geht, wenn ich das nicht mache, dann ist ganz schnell, bin ich kein Faktor mehr in dieser Geschichte, sondern ist derjenige beim Endokrinologen, beim Nuklearmediziner oder sonst wo und die machen das dann. Und ich überlege mir, es ist oft das kleinere Übel, wenn ich das mache und dann weiterhin das Heft in der Hand habe, als wenn das wer anders macht.
Genau, also das ist genau das, was ich mit Kommunikation und Entängstigung meine. Ne? Also, da tickt ja auch jede Patientin, jeder Patient ein bisschen anders und wir merken das ja so ein bisschen. Ich denke schon, dass es wirklich einen relevanten Anteil von Leuten gibt, denen kann man das gut erklären. Und denen kann man sagen, wir können das jetzt machen, aber wenn sie keinerlei Beschwerden haben, werden wir da vielleicht was sehen. Mein Lieblingsvergleich ist immer, so einen Schilddrüsenknoten zu vergleichen mit einem Leberfleck. Ne? Wir suchen eigentlich nicht danach, weil wir wissen, es gibt einfach ganz viele und wenn man den dann hat, der ist irgendwie einfach da, der gehört auch dazu und es muss jetzt nicht unbedingt ein Problem sein oder es ist in der Regel gar kein Problem. Aber man kriegt nicht alle Patienten so eingefangen. Ne? Und dann, wenn man das merkt, dann schwinge ich schon mit, dass man sagt, Mensch, okay, dann machen wir jetzt so einen therapeutischen Ultraschall und gucken mal und bleiben aber dann trotzdem wieder an dem Kommunikationsthema hängen. Weil wie gesagt, wenn wir dann was sehen, was sehr wahrscheinlich ist, dann geht es ja da weiter. Also ist das Problem noch nicht gelöst.
Ich habe ja gehört, es soll demnächst mal eine Leitlinie erscheinen, die dann vielleicht behauptet, dass man überhaupt gar nicht die Schilddrüse ultraschallen sollte. Sogleich überhaupt so gar nicht, um gar nicht zu suchen. Das halte ich für großartig, weil das endlich mal dann was gäbe, wenn es denn erschiene, was uns Hausärzten den Rücken stärkt, dass wir das richtig machen. Dass das eben gar nicht falsch ist, sondern im Gegenteil, die bessere Medizin gar nicht aktiv danach zu suchen. Insofern freue ich mich darauf, dass so eine Leitlinie vielleicht mal erscheinen könnte, denn das versuche ich umzusetzen in der Praxis.
Aber du musst vielleicht noch mal ein bisschen genauer sagen, das heißt ja nicht gar nie die Schilddrüse zu schalten, sondern nicht
Nein,
als
es geht
Screening
darum,
quasi.
Genau, es geht darum, wenn es keinen Anlass gibt. Also kein Screening, kein, ich will einfach nur mal sehen, habe ich eine Schilddrüse und wenn ja, wie viele Knoten, sondern natürlich geht es nicht um die Situation, wo der Schilddrüsensohn nun Sinn macht. Sondern wir reden ja jetzt wirklich um dieses Anlasslose, was aber doch im Alltag, also ich behaupte mal, die Mehrzahl der Knoten, die bei mir in der Praxis bekannt sind, sind solche Inzidentalome. Kennt ihr den Begriff dafür? Ja. Auch für einen Schilddrüsenknoten kennt ihr alle, gell? Also ein zufällig gefundener Knoten. Bitte?
Ich habe nur gesagt sicher.
Sicher, aber vielleicht kannst du noch meine Definition bringen.
Ein Inzidentalom ist ein Knoten, den wir, egal in welchem Organ, zufällig finden, obwohl wir da eigentlich gar nicht wirklich danach gesucht hatten.
Aha, Serendipity.
Mhm. Ah, das ist das, man kennt es vom Nebennierenrindenadenom, das als Inzidentalom gefunden wird. Ja. Jetzt ist natürlich so, dass wenn wir auf die Schilddrüse draufschauen, dann wollen wir ja im Prinzip schon irgendwie da sowas finden. Aber wir haben es nicht in der Regel nicht geschallt, weil das ein Problem gemacht hat und deswegen dann geschallt wurde. Meine Kritik an der Leitlinie könnte sein.
Die es noch gar nicht gibt übrigens.
Ja, ich sage, an einer Leitlinie, die erscheinen könnte. Also ich beziehe mich jetzt auf diesen Artikel, in dem ja schon so gezeigt wird, in welche Richtung es geht. Dass wir in dieser, dass das weit weg ist vom gelebten Leben und dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Das haben wir jetzt im Prinzip ja schon so ein bisschen besprochen. Das ist euch in der Leitliniengruppe ja sicher bewusst gewesen. Wie habt ihr denn das diskutiert?
Ja, genau so. Ne? Also das ist ein Kulturwandel, ne? Den man ja nicht einfach, dadurch, dass so eine Leitlinie auch dann veröffentlicht wird, den man nicht einfach so herzaubern kann, ne? Sondern der muss sich entwickeln. Und unser Problem ist, der muss sich ja nicht nur bei uns entwickeln, in der täglichen Praxis, sondern der muss sich auch bei den Patientinnen und Patienten entwickeln und der muss sich auch bei den endokrinologischen und nuklearmedizinischen Kollegen eigentlich entwickeln, weil wir uns sonst gegenseitig sabotieren, was ja jetzt durchaus ab und zu vorkommt.
Ja, das ist genau das, was mich sehr interessiert. Gibt es denn da schon Konsens? Oder wie stellt ihr den her? Oder wie ist der Plan? Wie soll das sich entwickeln?
Genau, also super wichtig ist ja immer, dass so eine Leitlinie mit verschiedenen Fachgesellschaften konsentiert wurden. Und das wird der Riesenvorteil bei der Leitlinie sein. Die Endokrinologen und die Nuklearmediziner, ich nenne jetzt nur zwei, weil das die wichtigsten sind, mit denen wir dann in dem Fall zusammenarbeiten in der Hausarztpraxis, die haben das abgesegnet. Also die sagen, genau so ist es für euer Setting. Für die Patienten, die in die Hausarztpraxis kommen, müsst ihr so rangehen. Alles andere macht keinen Sinn. Und die haben dazu gestimmt. Das heißt, wir sind uns einig, zumindest mit den Einzelpersonen, die da in der Kommission saßen.
Also,
wir müssen klein anfangen.
Genau, wir sind uns sicher noch nicht einig mit der breiten Masse, die draußen ihr tägliches Handwerk begeht.
Richtig, aber
da,
wir
glaube ich,
was werden
wir noch viele
haben.
Jahre brauchen.
Genau, ne? Aber wir werden was in der Hand haben, was man vielleicht auch mal als Kommunikationsmedium mal rüberschicken kann oder sagen, Mensch, hier, eure Fachgesellschaft ist dabei, wollen wir nicht mal zusammenarbeiten? Sowas, denke ich, ist schon ein hilfreiches Werkzeug.
Und daher empfehle ich also allen, schön drauf zu achten, wann die dann erscheinen wird. Ich glaube, die Janine hat gesagt, so spätestens im Februar könnte man damit rechnen, dass sie erscheint. Unbedingt
genau,
lesen,
genau.
Sehr spannend. Sehr spannend eben, wie wir das schaffen, in unseren Alltag umzusetzen. Also ich freue mich sehr darauf, wie sich das entwickeln wird. Ich will einen Schritt weiter gehen, wenn wir jetzt einen Knoten haben. Also jetzt, wir wissen jetzt, wir suchen nicht danach, aber wir haben jetzt irgendeinen Knoten, mit dem müssen wir dann irgendwie umgehen. Und da wollte ich ganz gern von dir wissen, wie ist denn das mit den Zahlen, so ein Knoten? Wie wahrscheinlich hat man denn da was Bösartiges? Wie muss man das denn einschätzen? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, kann ich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Karzinom dahinter steckt, also was Bösartiges, die ist extrem gering. Ne? Also ich habe schon gesagt, so 41%, sagt man, der erwachsenen Bevölkerung haben einen Schilddrüsenknoten über 1 Zentimeter Größe. Und wenn man die RKI-Daten anguckt, gibt es so 5.800 Schilddrüsenkarzinome im Jahr. Das ist eine Rarität. Ne? Also das ist eine extrem seltene Tumorerkrankung. Genau, was uns natürlich auf die Füße fällt, weil wir haben ja immer das Problem mit den Praxen, wir wollen Überdiagnostik vermeiden, aber Unterversorgung natürlich auch. Das heißt, wir wollen schon irgendwie ein Medium haben, eine Chance haben, die Gefährdeten rauszufischen. Aber insgesamt ist es wirklich absolut selten.
Wenn du sagst 5.800 Schilddrüsenkarzinome pro Jahr, das sind die bekannt werden. Sind denn das alles wirklich relevante Schilddrüsenkarzinome? Denn also ich überblicke jetzt so etwa 15 Schilddrüsenkarzinome in meiner Praxis in jetzt 17 Jahren, was relativ viel ist. Es sind übrigens überwiegend papilläre und follikuläre Schilddrüsenkarzinome gewesen. Sind die denn das gleiche wie ein anaplastisches oder ein C-Zellkarzinom?
Nee, sind sie nicht. Das kommt nochmal dazu. Das macht die ganze Sache noch viel, viel komplizierter. Die allermeisten sind nämlich papilläre Schilddrüsenkarzinome, die mit einer über 90-prozentigen hier 10-Jahres-Überlebensrate eine absolut super Prognose haben. Und es gibt Autopsiestudien, dass eine recht relevante Patientenzahl mit papillären Schilddrüsenkarzinomen verstorben ist, ohne jemals davon gewusst zu haben. Das wird... das ist ein Riesenproblem und das ist ein großes Argument dafür, nicht danach zu suchen, also gleich wieder den Schall wegzulassen, um da gleich nochmal anzusetzen, damit man die Dinger gar nicht erst rausfischt. Hochwahrscheinlich tun die überhaupt nichts.
Das heißt, es sind eher Überdiagnosen, sind zwar Karzinome, aber eigentlich welche, die wir besser gar nicht gefunden hätten.
Richtig, so ist es.
Ne, und das sind die ganzen. Entschuldigung.
Nee, du kannst.
Ich würde nur sagen, das sind diese ganzen Berichte von den, weiß ich nicht, es gibt auch sehr viele Sportler, habe ich da irgendwie so im Kopf, die irgendwie berichtet haben, ich wurde gerettet, zum Glück wurde dieses Karzinom entdeckt, weil das, ja, genau, sind ja dann meistens die und diese öffentlichen Bekundungen, die helfen natürlich auch nicht.
Ja, die Betroffenen sind ja häufig Überzeugungstäter, die dann meinen, die das weitertragen zu müssen. Und da springt natürlich mein innerer Epidemiologe wieder an. Eine Überdiagnose ist natürlich großartig, weil da kann man sagen, oh, ich habe den gefunden und schau, wie gut es dem geht. Ja, dem wäre es nämlich auch gut gegangen, wenn ich nicht gefunden hätte. Aber das erzeugt so eine Illusion von guter Tat, die in Wirklichkeit gar keine war.
Genau.
Das ist doch mal was Schönes.
Ja, aber macht uns das Leben wieder schwer. Also ich erinnere da, wo du es gerade gesagt hast, eine Biathletin oder eine Langläuferin, die dann mit ihrer Geschichte, ich will jetzt nicht hausieren gegen, sage ich, wir wissen es ja auch nicht, wenn es rausgeschnitten ist und weg ist, wissen wir ja nicht, wie der Verlauf gewesen wäre.
Richtig. Und aus Patientensicht, sorry, aber aus Patientensicht ist es ja auch, also das muss man sich ja auch vorstellen, man kriegt diese Diagnose. Also man sagt jemand, du hast da einen Knoten, dann sagt jemand, wir nehmen mal eine Probe, dann sagen dir die Ärzte, oh, wir haben das in der Histo also angeguckt und das ist ein Karzinom. Und dann kriegt man die ganze Therapie, die da dran hängt. Das ist ja auch schon ein beeindruckendes Ereignis, ne, aus Patientensicht.
Absolut.
Also natürlich ist es aus der Perspektive, was ja gut ist, wenn die drüber sprechen, ist eben nur schwierig, wie man dann ja medial damit umgeht.
Es ist ein Großteil meiner Sprecharbeit, Erklärarbeit mit den Patienten, auch wenn ich denen dann, also ich versuche so eine Schilddrüsenknoten-Desensibilisierung zu machen, das heißt die Abstände der Schilddrüsenkontrollen zu erweitern, aber ich verwende auch immer relativ viel Zeit darauf, denen zu erklären, dass es sehr wohl sein kann, wenn irgendwann aus irgendeinem Grund ihre Schilddrüse trotzdem rausgeschnitten wird, dass man dann so ein papilläres Karzinom finden kann. Also sie darauf vorzubereiten, dass diese Sache eintreten kann und dass es deswegen trotzdem nicht falsch war, jetzt nichts zu tun. Es ist ähnliche Diskussion wie bei Männern, mit die ich berate zum Prostatakarzinom, denen ich dann sage, okay, wir entscheiden uns gemeinsam dagegen, das PSA zu machen, aber das kann ja trotzdem kann er ja in 10 Jahren ein Prostatakrebspatient sein. Das muss man auch noch mit besprechen. Es ist sehr anstrengend, das stimmt. Auf was ich abschließend noch raus wollte, ist, was mache ich denn, Janine, in der Diagnostik von dem Knoten? Ich habe jetzt hier einen Knoten, wie gehe ich denn da jetzt vor? Gibt es da Labor? Was ist mit dem Sono? Wie mache ich das Sono? Wie dokumentiere ich? Und was ist mit dem Zinti? Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen?
Ich achte bei der Sono auf diese klassischen Malignitätskriterien. Na, das ist ja das Einzige, woran wir uns wirklich orientieren können. Also ist das ein solider Knoten? Ist der hypoechogen? Ist der irregulär begrenzt? Mikrolobuliert? Gibt es diese Mikrokalsifikationen? Und dann ist noch was Interessantes, dieses tiefer als Breitformat. Das ist tatsächlich in Charakteristikum für eher maligne Befunde. Wir wissen, dass diese einzelnen Kriterien nichts wert sind. Also das finden wir quasi bei allen irgendwas davon. Deswegen brauchen wir irgendwie einen Score und da gibt es diese Tyrets-Klassifikation. Das heißt, da sind diese Kriterien zusammengefasst.
Kennt ihr die, Jana und Ilja?
Ja, was steht das eigentlich? Ist das ein Akronym?
Ja, ist ein Akronym.
Für die einzelnen Punkte.
Thyroid Imaging, Radiologic.
Reporting and Data System.
Oder so.
Genau.
Aha, okay. Gut.
Ja, ich habe das in meinem Praxisverwaltungssystem quasi zur Befundung auch hinterlegt und benutze das auch. Was mir allerdings fehlt, ist jemand, der mal kontrolliert und das mal gegencheckt, ob das auch stimmt, was ich da.
Kannst du mal die KV fragen, ob du dich mal prüfen möchtest?
Was benutzt du denn für eins? Es gibt ja nicht Tyrets, nur eins. Ja, es gibt ja viele. Es gibt die amerikanischen, es gibt die EU-Tyrets, es gibt den noch welche. In dem Artikel sind, glaube ich, vier, fünf nebeneinander. Gibt ja nicht nur eins.
Ja, ja.
Genau. Was nehmen wir denn?
Müsste ich nachgucken. Das weiß ich jetzt nicht.
Was sollen wir denn nehmen?
Das kann man so nicht sagen, Hannes. So einfach ist das nicht. Also die Evidenz sagt, es ist vollkommen wurscht, welches davon man nimmt, weil eigentlich alle gleich gut bzw. gleich schlecht sind. Also keins hat irgendwie Vorteile gegenüber dem anderen. Jetzt muss man aber auch da sagen, die Evidenz, die kommt aus einem spezialärztlichen Setting. Ne? Also in der Hausarztpraxis hat das nie jemand untersucht. Und wenn man jetzt wissen will, was ist besser, kommt es ein bisschen drauf an, welches Kriterium man sich anguckt. Also wenn es um die Vergleichbarkeit geht, weil man jetzt jemanden zum Endokrinologen danach schicken will, Dann kann man sagen, okay, dann vielleicht EU-Tyrants, also diese europäische Klassifizierung, weil das ist fast der Standard, den die alle benutzen. Dann könnte man sagen, okay, da sind wir uns wenigstens einig, wenn ich den Befund mitgebe, dann passt das ganz gut. Wenn es danach geht, wie übertragbar denn diese Ergebnisse überhaupt auf unser Setting sind, sind alle richtig schlecht, dann hat das ACR-Tyrants, also von den Amerikanern, noch die besten hier positiven prädiktiven Werte. Und die festhalten, die sind 8% für die hohen Schweregrade. Ne? Also ein Befund, den wir in der Hausarztpraxis richtig hoch raten, also mit vielen Malignitätskriterien, der bei den Spezialisten dann so mit 70-100% Malignitätsrisiko einhergeht, der hat bei uns eine 8%ige Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich ein Karzinom dahinter steckt, weil wir so niedrige Prävalenzen haben. Also 8%, das ist echt doof.
Da, ne? Da hätte ich auch meine Kritik an dem Artikel gehabt, dass das bei dieser Tabelle, wo ihr die schönen Tyrants nebeneinander habt, dass da bei dem Malignitätsverdacht, da stehen die Prozente aus dem spezialistischen Setting. Und das, genau, glaube ich, das verstehen fast alle unsere Kollegen falsch. Ja. Weil das, genau, das also zum Beispiel, ich habe das mit dem Thiel Übel diskutiert und der hat das auch nicht verstanden, warum ich ihm sage, das stimmt nicht. Das ist ein aus einer ganz anderen Population gewonnener positiv prädiktiver Wert und in der Haushaltspraxis muss der viel niedriger sein.
Ja, aber Till Übel ist sonst ein sehr kluger Mensch, nur weil er jetzt hier total so vorgeführt wird.
Nee, aber das ist, da haben wir uns gestritten und ich habe versucht, ihm zu erklären, warum das so sein muss. Und da komme ich immer sehr viel weiter, weil der Till so ein schlauer Mensch ist. Ich wollte illustrieren, dass selbst wenn ein Mensch wie der Till da drüber stolpt über diese Werte, das ist so schwer zu verstehen. Und das ist was, also da würde ich dann der Leitliniengruppe quasi mir wünschen von euch, dass ihr das so richtig klar macht, weil das wird mir um die Ohren gehauen, das höre ich in Fortbildungen, da sagen die diese Werte und das ist so ein falsches Bild, was da einem vermittelt wird.
Siehst du auch so? Das ist unser Dilemma, absolut. Du musst übrigens, in dem Artikel ist das extra ausgerechnet, und Tabelle 2 angucken.
Aber und dann schaut man und dann ist aber die Tabelle das, was einem projiziert wird, und dann steht es da wieder drin. Im Artikel ist es richtig drin, das ist richtig.
Genau, das ist unser Dilemma, was wir oft haben. Kurz noch, dass wir ja nur, also dass es die Studien eben überhaupt nicht für unser Setting gibt und wir nur hochrechnen können, was es denn für uns bedeuten könnte. Ne, und in so einer Leitlinie, wo ja die Tabelle, also wo die angelehnt ist in dem Artikel, da nimmst du die Studien, die es gibt, und die Sensitivitäten, Spezifitäten schon, die können für unser Setting einfach, ne, also das macht einfach was ganz anderes aus, aber die Daten fehlen uns.
Also wenn ich da mal so aus Praktikerperspektive mich melden dürfte, wenn wir da so schlechte Vorhersagewerte haben, dann sollten wir doch diese Scores lassen, oder?
Wir haben nichts Besseres.
Wir haben nichts anderes.
Ja.
Und du musst irgendwas ja irgendwie... Du brauchst ja irgendeine Entscheidungsgrundlage, wann du entscheidest, dass du jemanden weiterschickst und wann du, also mir helfen die, ich bin froh um diese miesen Vorhersagewerte, weil ich für mich damit immer guten Gewissen sagen kann, diesen Knoten behalte ich in meiner Nicht-Kontrolle und schicke nicht weiter.
Welchen Tyrants benutzt du denn?
Ich habe mich nach wie vor nicht entschieden. Ich mag den Eutyrants nicht besonders gerne. Ich finde den wenig griffig. Ich finde den Quack besser. Aber also der ist für mich irgendwie greifbarer. Aber
führen genau, die also Scores denn, darf ich mal kurz, sag erstmal was dazu, ja.
Der Quack ist tatsächlich für jemanden, der sich da gerade so ein bisschen reinarbeitet, der das noch nicht so kennt, ist der Quack am einfachsten zu handeln, weil der einfach nur diese Kriterien, die ich oft gezählt habe, die zählt er einfach bloß. Ne, und wenn man alle Kriterien hat, dann ist man irgendwie ganz schlecht dabei. Und wenn man 2 hat, dann ist eigentlich alles gut.
Und weil ich relativ einfach bin, brauche ich so einen einfachen Score.
Ja, total gut. Ja.
Der ist wie für dich gemacht.
Ich wollte mal kurz fragen, vielleicht habe ich es gerade noch nicht so ganz verstanden, aber führen diese Scores eher dazu, dass wir die Knoten eher als maligne einschätzen und dann sind sie es nicht? Oder führen die eher dazu, dass wir die als underraten, genau?
Wir schicken viel, viel mehr weiter. Also wir stufen viele eher als maligne ein, die eigentlich gar nichts haben.
Mm. Dann wäre ja eigentlich ein Score besser, der underrated. wenn es sowieso eigentlich in den meisten Fällen nicht klinisch relevant wird. Schade, dass es nicht andersrum ist.
Es bleibt ein großes Dilemma, egal welchen Score wir nehmen. Es bleibt halt einfach ein Dilemma, wenn wir ein solches Mismatch haben von harmlosem Knoten oder relativ harmlosem Krebs und prognostisch relevantem Krebs, dann wirst du, egal was du machst, immer blöde Situationen haben. Der Grund, die Lösung des Ganzen ist eigentlich, guck nicht. Das wäre die Lösung, aber das kriegen wir erst mit einem Kulturwandel hin.
So sieht's aus.
Also, ich freue mich trotzdem unglaublich, dass jetzt diese Leitlinie kommen wird, weil sie meinen Rücken stärken wird. Ich mache das jetzt seit 17 Jahren in der Praxis, viel Schilddrüse, und ich habe trotzdem immer auch so ein bisschen schlechtes Bauchgefühl gehabt, mache ich das wirklich richtig? Ich habe überhaupt niemanden, der das aufgeschrieben hat, dass das okay ist, so wie du es machst. Das ist mehr nach Gefühl gewesen, wie ich das gemacht habe. Und jetzt habe ich das, dass ich weiß, ich mache es nicht völlig verkehrt. Und mein großer Wunsch an alle, die da zuhören, wer noch nicht selber viel Schilddrüse macht, macht es. Die Schilddrüse gehört in die Hausärztehand und Hausärztinnenhand und nicht zu den Nuklearmedizinern und zu den Endokrinologen.
Da schicken oder vielleicht auch mal in PCM-Hand, ehrlich gesagt.
Ja, das ist jetzt noch ein Kulturwandel.
Mhm, weiter. Lass uns doch mal jetzt, wo wir Janine hier haben, haben wir noch eine Schilddrüsenfrage?
Soll ich euch noch was zum Labor erzählen?
Oh, unbedingt. Ja, genau, das heißt, Labor und Zinti vor allem.
Tumormarker.
Zinti und Tumormarker, ja.
Oh. Also, Labor ist eigentlich ganz kurz, das, was wir brauchen, ist eigentlich nur ein TSH. Weil wir haben jetzt viel über Karzinome geredet, aber es gibt zwei abwendbar gefährliche Verläufe, und das ist eben neben dem Karzinom auch noch das autonome Adenom. Und zwar das, was wirklich systemisch wirksam ist, also dekompensiert ist. Und das finden wir raus, wenn wir eine hyperthyreoide Stoffwechsellage haben, also wenn es TSH erniedrigt ist. Ist das nicht erniedrigt, gibt es entweder kein autonomes Adenom oder es gibt eins, was aber egal ist, weil es da einfach als kleines Kraftwerk vor sich hin werkelt, aber systemisch überhaupt keine Relevanz hat.
Aber das könnte TSH, doch dann entgleisen und Jod und so. Muss ich das nicht abklären?
Ja, es könnte. Nö. Es könnte immer alles, ne? Wir ertragen die Unsicherheit, aber wir können nicht alles rausfinden. Und wenn es, wie gesagt, also wenn es aktuell keine hyperthyreoide Stoffwechsellage macht, ist es.
Dann muss ich nicht weiter abklären. Wurscht.
Richtig, gut. So ist es. Man kann das natürlich, ne, gerade bei geriatrischen Patienten, die irgendwie niedrig normales TSH haben. Und ich weiß jetzt, ich schicke die zur Choro. Also sie kriegen eine Kontrastmitteluntersuchung. Da ist das nett für die Kollegen da, wenn wir draufschreiben, Schilddrüsenknoten, letzter TSH-Wert war so und so. Aber es ist jetzt kein Grund, die alle vorher irgendwie noch weiterzuschicken danach. Also zur Sinti, ne? Das ist ja das, worauf es dann hinauslaufen würde, ob man das sintigraphisch abklärt, um eben zu gucken, ist das ein autonomes Adenom. Solange es klinisch nicht relevant ist, braucht man nicht danach suchen.
Eine Frage habe ich dazu. Gibt es eine relevante Schilddrüsenfunktionsstörung, bei der der TSH normal ist?
Willst du jetzt wieder die Konversionsstörung aus dem letzten Podcast?
Nein, das ist also.
Du hast den letzten Podcast gehört.
Ja, schön. Ich habe mich vorbereitet. Nee, aber da ist der TSH ja nicht normal. Nö.
Gibt es eigentlich nicht, ne? Also meine Frage zielte auch weniger auf die Konversionsstörung ab, als vielmehr auf die Macke vieler Ärztinnen und Ärzte, wenn man auf die Frage nach Schilddrüse mit drei Laborwerten zu beantworten. TSH, FT3, FT4.
Ja, ist Quatsch.
Ja, finde ich ja auch, aber deswegen, also ja. Und ich habe an anderen Stellen schon so Diskussionen erlebt, wo dann ein universitärer Nuklearmediziner also da schon die Lanze für brechen wollte, dass man eben sich nicht aufs TSH beschränkt, aber die Frage, ob es eine klinisch relevante Funktionsstörung gibt, bei der das TSH unbeeinträchtigt bleibt, eben auch nicht so richtig beantworten konnte.
Ja, gibt's nie.
Nee.
Gibt's nie. Genau, und andere Frage, Tumormarker?
Ja, bitte.
Da gibt's ja bei Schilddrüsenkarzinomen einen super Tumormarker mit dem Calcitonin.
Das Calcitonin,
das ist ein super Wert eigentlich. Der hat Testgüten, die sind echt gut. So, ne, Sensitivität ist so 83-100%, die Spezi 94-100%, also wirklich gut.
Aber das ist auch nicht aus dem Hausärztebereich, diese Zahlen.
Ja, die Sensi und Spezi ist ja immer gleich. Aber das Problem ist wieder, dass wir es hier auf unsere Prävalenzen dann runterrechnen.
Entschuldigung, müssen, genau. Jetzt bin ich selber reingefallen.
Und ne, also man hat so ungefähr 400 medulläre Schilddrüsenkarzinome. Das sind ja die einzigen, die man damit rausfindet. Und wenn wir jetzt wieder unsere 20 Millionen Menschen hier schallen, dann muss man ungefähr 50.000, also bei 50.000 Leuten den Calcitonin-Wert bestimmen, damit wir einen rausfischen, den einen, der es hat. Also das ist fürs hausärztliche Setting absolut absurd.
Genau, ein positiv prädiktiver Wert ist zum Vergessen. Und also, abgesehen so davon richtig, ist Calcitonin richtig blöd in der Präanalytik mit Einfrieren und so Zeug. Also ich rate ab, den in der Haushaltspraxis zu machen.
Genau, also ich sage immer, wenn jemand so auffällig ist, dass man denkt, irgendwas gefällt mir hier nicht, ich würde jetzt gerne, mir juckt es in Fingern, ich würde das gerne ankreuzen, dann ist es tatsächlich ein Patient, den man direkt durchaus mal fachärztlich vorstellen kann, spezialärztlich. Genau, weil man sagt, der gehört dann weiter. Also wenn irgendwelche Befunde anamnestisch oder unsere Befunde, die wir erhoben haben, und das Bauchgefühl sagen, irgendwas ist hier faul, dann gehört er weitergeschickt. Und dann machen die sowieso das Calcitonin, auch wenn wir das schon bestimmt hätten. Von daher gibt es keinen Grund, das in der Hausarztpraxis anzukreuzen.
Und was ist jetzt mit dem Zinti? Knoten über 1 Zentimeter gehört zintigrafiert, war die letzte Leitlinie der Nuklearmediziner, die ich mal gelesen habe.
Genau, das war die einzige, die wir bis jetzt hatten dann, genau. Genau. Zinti, das Zinti brauchen wir, wenn, wie wir schon gesagt haben, wenn der TSH-Wert erniedrigt ist und wir so einen Knoten haben und dann einfach gucken, also vor allem, wenn wir mehrere Knoten haben, ne, wir wollen halt wissen, was davon ist das autonome Areal. Das ist letztlich die Rechtfertigung, warum man eine Zinti macht.
Und das aber in der reinen Knoten ab, Knoten mit normalem TSH, kein Zinti.
Keine Zinti, weil warum?
Genau. Nein, mir ging es immer noch mal darum, dass es einfach null prognostische Relevanz hat zur Aussage Karzinom oder nicht. Es sei denn, es ist ein adenomes Adenom, dann ist es definitiv kein Karzinom.
Ein adenomes Adenom?
Ein autonomes Adenom. Genau.
Das ist tatsächlich der Grund, warum Patienten, die malignitätsverdächtige Befunde haben, warum die immer erstmal eine Sinti kriegen. Also das wäre tatsächlich was, wo man auch hausärztlich sagen kann, die schicke ich jetzt gleich über die Nuklearmedizin weiter in die Diagnostik und gar nicht erst über einen Endokrinologen, weil das so ein indirekter Malignitätsausschluss ist. Ne? Also wer ein autonomes Adenom hat, der hat zu nahezu 100% keinen malignen Befund. Wir schützen den also vor einer Punktion. Also wir schützen
aber
den.
Aber welcher Befund würde euch denn jetzt so sicher machen, dass das auf jeden Fall was Malignes ist und ihr schickt den dann direkt zur Nuklearmedizin?
Ein Euthyrats 5, wo ich sage, der ist in der höchsten Stufe der Malignitätsverdacht, auch wenn der immer noch wahrscheinlich keins hat. Aber bei
also
dem
da machst du,
man
aber das
machen.
Ist ja dann irgendwie dein Bauchgefühl. Da gibt es ja jetzt keine, also wenn das so schlecht ist mit den 8% und das, also ja, woran macht ihr denn jetzt fest, jetzt auf jeden Fall Nuklearmedizin? Wie machst du es, Janine?
Ich glaube, also wir machen uns viel zu heiß alle. Ne? Also weil, naja, also wie gesagt, wir haben ja jetzt schon gemerkt, mit der Sono kommen wir eigentlich nie so richtig weiter. Die ist das Beste, was wir haben. Ne? Also die ist das Einzige, was wir haben, um auf Tumor, also Detektion zu gehen. Aber eigentlich hilft die uns nicht wirklich. Und wir machen doch eigentlich nichts anderes als sonst. Wenn die so einen fetten, verbackenen Knoten hier irgendwie haben und vielleicht noch Lymphknoten drumherum und denen geht's nie gut. Oder ne, die haben irgendwie eine Heiserkeit, also die haben Symptome und eine tumorverdächtige Klinik, eine B-Symptomatik. Dann sind das doch Leute, wenn wir dann so einen Knoten sehen, der auch noch EU-Tyrates 5 hat, dann ist das doch, ne, da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden, da wären wir uns alle einig, den schicken wir weiter. Wenn das ein Patient ist, der topfit ist, der keinerlei Beschwerden hat, der jetzt zufällig diesen Knoten gefunden hat, der jetzt hier 4 Kriterien hat von der Liste, dann können wir eigentlich erstmal ein bisschen entspannter sein und sagen, also besprechen, ne? Auch da ist wieder die Kommunikation, weil, wie gesagt, wir haben nur das, was wir haben, ne? Und wir können dann nur sagen, naja, Sie haben jetzt, also hier sind ein paar Kriterien dabei, die könnten, aber müssen nicht, muss man gucken, wie man das wieder kommuniziert. Und dann entweder selber nochmal angucken oder eben, wie gesagt, so ein bisschen Bauchgefühl ist, glaube ich, dabei, dann weiterschicken. Aber ich glaube, alle weiterschicken, bloß weil wir hier 3 Kreuze setzen, ist wirklich absolut drüber. Machen wir ja sonst auch nicht. Es entscheidet die Klinik, ne? Anamnese und klinischer Befund, so wie wir das sonst auch machen. Und bei der Schilddrüse sind wir irgendwie so, da eiern wir alle so rum. Aber wie gesagt, das ist eine Rarität. Also das ist ein Sechser im Lotto und die Nadel im Heuhaufen.
Also ich würde lieber den Sechser im Lotto haben.
Ja, ich habe auch gerade gemerkt, dass der Vergleich vielleicht ein bisschen komisch ist.
Aber um's vielleicht doch einzutüten jetzt für heute. Ich finde es schade, dass ihr mir die Leitlinie nicht unter den Weihnachtsbaum legt, weil da hätte ich sie mir jetzt wirklich sehr gewünscht. Aber ich kann damit leben, dass sie, wenn sie dann im Februar dann erschienen ist.
Na, spielst du was Schönes mit deinen Kindern und liest keine Leitlinie zu Weihnachten, das ist auch fein.
Ich lese immer aus der Leitliniengeschichte zu Weihnachten. Und,
für kleine Kinder die Kurzversion?
Ja, mit Bild.
Letzte Frage, wann kommt die Leitlinie zur Hyperthyreose?
Oh, das muss noch warten. Es ist ja erstmal das CSH-Update dann wieder dran.
Schon wieder? Das ist doch schon abgedatet. Wird nochmal abgedatet.
Na, 23. Naja, und guck mal, dann sind schon wieder, im nächsten Jahr sind schon wieder 3 Jahre rum und dann muss man schon eigentlich fast wieder anfangen mit der Nachrecherche. Wir überlegen, ob wir eine S3 draus machen. Es war eine S2K, genau. Das heißt, da ist nochmal ein bisschen mehr Action gefordert. Ja, von daher muss wahrscheinlich die Hyperthyreose erstmal noch, also es sei denn, es finden sich jetzt noch Interessierte, die gerne kooperieren wollen.
Die dürfen sich dann gerne bei der Frau Schübel melden.
Die dürfen sich gerne mal melden, genau.
Ja, herzlichen Dank, dass du da warst und über die noch nicht erschienene Leitlinie erzählt hast. Nein, ja, du hast ja über die gar nichts erzählt, du hast ja über deinen Artikel erzählt.
Genau, so teils, teils.
Gibt es noch Fragen von meinen Kollegen?
Bin ganz bezuckert und freue mich ganz doll, dass die Janine heute bei uns war und ziehe den Hut vor dieser gigantischen Arbeit, so eine S3 anzuschieben und auch zu Ende zu bringen und bin auch immer ganz begeistert von der Begeisterung, die Janine so versprüht für das, was sie da tut.
Ja, und ich wollte mich auch wirklich nochmal bedanken. Gib das mal an deine Leitlinien-Koautoren da bitte weiter. Wir sind so dankbar, dass ihr diese Arbeit macht, weil das ist für uns so unendlich viel wert. Und vielleicht freut sich jetzt nicht jeder so über Schilddrüsenleitlinien wie ich, aber nee, ich glaube, die anderen freuen sich auch ein bisschen.
Jo, nee, ein Fan nee, habt ihr. Das geht runter wie Öl, Hannes.
Na schau, ein Fan habt ihr.
Ja, mehrere. So, und dann wäre ja nach den üblichen Programmregularien unseres Podcasts ich dran, also immer zum Schluss, ja.
Ob das was krönender war. Abschluss.
Das war mir gar nicht klar, dass das die Regel ist, okay.
Ja, also würde mich jetzt interessieren, ob wir es schon mal anders gemacht
haben. Es ist eine Tradition, sagen wir so.
Ja, Tradition ist wie Geschirr gemacht, um in 1000 Stücke zu zerfallen. Oh. Ja, das hat Alf gesagt, aber da wart ihr noch nicht auf der Welt.
Schön wär's.
Ich habe mir heute 2 Sachen ausgesucht. Zum Anfang möchte ich einmal einen Rückblick wagen auf die Ausgabe 27 vom Dezember 2023. Und zwar ging es damals um ein Angebot einer Krankenkasse zum Screening auf Vorhofflimmern. Und damit durchaus im Zusammenhang stehend möchte ich als zweites die Frage diskutieren, wie evidenzbasiert sind denn Präventions- und Früherkennungsangebote gesetzlicher Krankenkassen? Und da habe ich mir heute das DAK-Vorsorgeprogramm für Menschen mit Diabetes angeschaut. Kommen wir mal zum ersten Punkt bei der Ausgabe 27 im Dezember 2023. Das war, glaube ich, eine Solo-Ausgabe, weil Jana krankheitsbedingt verhindert war. Berichtete ich über ein Präventionsangebot zur Verhinderung von Schlaganfällen mittels eines Screenings. Das Unternehmen, das die Methode mit Smartphone-Kamera und spezieller App entwickelt hat, wirbt unter anderem damit, dass diese Methode 3-mal mehr Vorhofflimmern erkennt als die normale Versorgung in der Hausarztpraxis und dass es bei Auffälligkeiten garantiert einen Kardiologentermin innerhalb von 2 Wochen gibt. Das finde ich schon ganz, ganz starke Versprechungen. Die Frage ist, nützt es auch irgendwas?
die auch schon damals verfügbare Evidenz durchaus hochwertig zeigte für verschiedene Strategien und Verfahren, dass zwar mit einem solchen Screening mehr Patienten identifiziert werden, die ein Vorhofflimmern haben und in der Folge auch mehr antikoaguliert werden, es aber nicht weniger Schlaganfälle gibt. Als Beispiele seien hier die Studien StrokeStop, StrokeStop 2, Loop, NOAH, AFNET 6, Artesia und Avroes genannt. Und nicht ganz zu vergessen die Bewertung durch die United Service Preventive Services, ist natürlich Quatsch, die United States Preventive Services Task Force. Die Quellen haben wir alle in der damaligen Folge in den Shownotes verlinkt. Und wer da nochmal nachgucken möchte, der kann auf unsere Podcast-Webseite gehen, studienlage.letzcast.fm, sich die Episode raussuchen und findet dann dort auch die Quellenangaben. Es passierte dann nach der Podcast-Geschichte eine ganze Weile nichts. Also wir wurden auch in der Praxis nicht irgendwie von irgendwelchen Schreiben oder anderen Ansinnen belästigt, bis dann dieses Jahr im Sommer tatsächlich ein Schreiben in die Praxen flatterte, und zwar ein gemeinsames Schreiben der IKK Gesund Plus, der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt und des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt, wo für dieses Vorhofflimmer-Screening mittels Smartphone-Kamera im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung geworben wurde. Ich muss dazu sagen, in Sachsen-Anhalt haben wir eine HZV im Add-on-Modus und ja, da wird allerlei Sonderbares offeriert. Das habe ich nun, also dieses Schreiben zum Anlass genommen, die drei Veranstalter anzuschreiben und zu fragen, wie wirtschaftlich und zweckmäßig denn ein Screening sein kann, das nach Evidenzlage eben keine Schlaganfälle verhindert. Ich hatte da dem Schreiben beigelegt eine Übersicht über die verfügbare Evidenz, also gleich so mit ein bisschen Auswertung, was wurde denn untersucht und was kam raus. Und nach schon rekordverdächtiger Zeit von 3 Monaten bekam ich eine Antwort, das war jetzt im November. Und der Absender behauptete einfach das Gegenteil von dem, was ich geschrieben hatte, und ging auf die mitgereichten Literaturangaben gar nicht ein. Er nannte auch selber jetzt keine Quellen. Das ließ mich doch etwas angesäuert zurück, und ich habe dann nochmal hingeschrieben und um konkrete Literaturangaben für die Wirksamkeitsbehauptungen der Ausrichter dieses Screenings gebeten und habe mich dann auch entschieden, doch beim Bundesamt für Soziale Sicherung mal nachzufragen, wie sich's denn mit solchen Angeboten verhält. Ich habe dann auch von dort relativ flott eine Antwort bekommen, dass man meine Eingabe, so war es gar nicht gedacht, aber dass man meine Eingabe bearbeitet, hat mich aber auch gleich darauf hingewiesen, dass das Ergebnis dieser Bearbeitung aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt werden kann. Das ist jetzt also der Stand. So wie es aussieht für mich, können Kassen an der Evidenz vorbei machen, was sie wollen. Zu befürchten haben sie vermutlich nichts. Darüber hinaus würde ich hier mal ganz vorsichtig und zurückhaltend feststellen wollen und als meine persönliche Werthaltung kennzeichnen wollen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen kein Partner bei der Etablierung einer evidenzbasierten Versorgung sind, womit wir dann auch schon beim zweiten Punkt wären, nämlich dem DAK-Vorsorgeprogramm für Menschen mit Diabetes, Spätfolgen verhindern, besser leben. Das Programm beinhaltet mehrere Interventionen. Zum einen ist es die Suche oder ein Neuropathie-Screening mit einem speziellen Testpflaster, das die Schweißsekretion an den Füßen darstellen soll. Es enthält weiterhin eine Knöchel-Arm-Index-Messung. Darüber hinaus ein Ultraschall-Screening auf eine Diabetes-Fettleber, ein Mikroalbumintest und ein Miktionstagebuch. Ziel, so sagt die DAK, ist es, Spätfolgen von Diabetes zu verhindern. Meine Frage, können die aufgeführten Maßnahmen das, Spätfolgen verhindern? Als Beleg für die Wirksamkeit führt die DAK eine Studie an, und die wollen wir uns mal genauer unter die Lupe nehmen. Die Studie heißt Gesundheitliche und ökonomische Effekte eines ambulanten Screening-Programmes zur Früherkennung mikrovaskulärer Komplikationen im Rahmen eines Selektivvertrages. Wir merken uns mikrovaskulär. Eine quasi-experimentelle Studie auf der Basis von Krankenkassendaten. Die Arbeit der Autorinnen um Min Phan von der TU München wurde am 18. Juni diesen Jahres, also 2025, in der Zeitschrift Applied Health Economics and Health Policy veröffentlicht. Jetzt machen wir als erstes mal so einen klitzekleinen Ausflug in die Biostatistik. Hinsichtlich des Studiendesigns wird ja in der evidenzbasierten Medizin, was die Aussagekraft und die Fehleranfälligkeit angeht, die randomisierte, kontrollierte Studie mit Blick auf Kausalität bevorzugt. Durch die Randomisierung der Studienteilnehmer wird wesentlich sichergestellt, dass die beiden verglichenen Gruppen hinsichtlich relevanter Eigenschaften quasi gleich sind. Also dass bei dem Ergebnis, was man dann messen will, es tatsächlich die Intervention war, die zu diesem Ergebnis geführt hat und nicht irgendwelche bemerkten oder unbemerkten Variablen, die man da nicht einberechnet hat. Also Randomisierung ist der oder ein zentraler Punkt, wenn es darum geht, Kausalität nachzuweisen. Da hatte einer unserer früheren Aufnahmen, als Thomas Kötter aus Lübeck noch dabei war, der hatte das eben mal schön auch gebracht. Wer mag, kann ja da mal rumstöbern auf unserer Podcast-Webseite. Da gibt's ja die ganzen Ausgaben und mal schauen, als der Thomas eben auch über Randomisierung sprach. Solche Faktoren, die da eine Rolle spielen, das kann sein Alter, Geschlecht, Vorerkrankung, Medikation, Nierenfunktion, HbA1, Blutdruck, die Krankheitsschwere auch, zum Beispiel wie ein NYHA-Grad. Und dies alles mit dem Ziel, einen kausalen Zusammenhang darzustellen, eine Hypothese zu belegen oder zu widerlegen. Und das mit möglichst hoher Sicherheit und wenig Fehler. Nun gibt es solche Situationen, da ist eine solche Randomisierung einfach gar nicht möglich, zum Beispiel weil die zu untersuchende Intervention schon läuft und quasi die Zuteilung zur Intervention und zur Kontrolle schon durch irgendwen oder aus irgendwelchen Gründen getan wurde. Es können auch ethische Gründe sein oder es ist einfach prozedural oder sonst wie ökonomisch zu aufwendig. Dann kann man eine sogenannte quasi-experimentelle Studie durchführen, wie sie hier in der konkreten Arbeit auch von den Autorinnen vorgenommen wurde. Eine quasi-experimentelle Studie, da wird die Zuordnung zu den Gruppen entlang, hier im konkreten Fall der Teilnahme am DRK-Programm getroffen. Also Intervention war die Teilnahme. Patienten, die also in dieses Programm eingeschrieben waren, gehörten zur Interventionsgruppe und die Kontrolle waren eben Diabetiker, die nicht in dieses Programm eingeschrieben waren, alles DRK-Patienten. Problematisch ist, dass dabei die ursprüngliche Zuweisung zur Programmteilnahme oder zur Nicht-Programmteilnahme anhand von Variablen geschah, die in der quasi experimentellen Studie gar nicht kontrolliert werden können. Also es weiß keiner, warum Herr Schulz im Programm ist und sein Schwippschwager nicht. Und das kann zu Fehlern führen in der Vergleichbarkeit der Gruppen. Kommen wir zu Programm und Studie zurück. Die Forschenden von der TU München untersuchten mit Krankenkassendaten die Effekte des DRK-Diabetes-Programms in quasi experimentellem Design. Es gab also keine Randomisierung. Endpunkte waren sowohl prozessualer, ökonomischer als auch medizinischer Natur. Das Follow-up war ein Jahr. Es gab auch eine Betrachtung über 3 Jahre und zwar für die kleine Gruppe der sogenannten Early Adopters. Das waren also die Patienten, die bereits in Quartal 1 und 2 des Programmablaufs Quartal 1 und 2 2015, also zum Anfang dieses Programms eingeschrieben wurden. Für die konnten auch Follow-up-Daten für 2 und 3 Jahre erhoben werden. Das waren aber eben nur knapp über 900 in jeder Gruppe. Bei den Prozessendpunkten ergaben sich für das eine Jahr Nachbeobachtung eine kontinuierliche Einnahme oraler Antidiabetika war in der Gruppe, die am Programm teilnahm, mit um 2,4% absolut höher als in der Kontrollgruppe. SGLT2-Inhibitoren und Statine in einer kontinuierlichen Einnahme in der Interventionsgruppe, also bei den Programmteilnehmern, absolut 1,1% mehr, Statine 2,3% mehr. Bei GLP-1-Analoga, Insulin und ACE-Hämmern gab es zwischen beiden Gruppen keinen Unterschied. Dann zu den medizinischen oder Gesundheitsauskommens, Die Sterblichkeit war in der Teilnehmergruppe am Programm tatsächlich um 1,2% geringer. Wir kommen nachher noch darauf, was das zu bedeuten hat. Und es gab keine signifikanten Unterschiede bei Schlaganfall, Herzinfarkt, Amputation und Fußgeschwür. Dann das wahrscheinlich aus Sicht der DRK interessanteste, die Gesundheitskosten. Die ambulanten Kosten stiegen an. Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, dass stationäre Kosten anfallen, 12% geringer. Es waren also weniger Patienten aus dem Programm oder von den Programmteilnehmern stationär als von denen, die nicht am Programm teilnahmen. Man könnte sagen, die Hospitalisierung konnte gesenkt werden. Allerdings war es so, dass die Kosten für die stationären Behandlungen bei den teilnehmenden Patienten 4% höher waren als bei den Nicht-Programmteilnehmern. Bei den Medikamentenkosten ließ sich kein signifikanter Unterschied feststellen. Das finde ich spannend, weil ja doch mehr Patienten SGLT2-Hämmer zum Beispiel erhielten, die ja doch ordentlich teuer sind. Die Gesamtkosten für die Gesundheitsversorgung war bei den Teilnehmern des DRK-Programms um 1% niedriger als bei den nicht teilnehmenden Patienten. Wenn wir das mal zusammenfassen, im Verlauf eines Jahres, das ist eine sehr kurze Nachbeobachtung, gab es mehr ambulante Arztkontakte, weniger Krankenhausaufenthalte, geringere Gesundheitskosten, mehr Medikamente. Keine Änderungen ergaben sich bei Infarkt, Schlaganfall, Amputation und Fußgeschwür. An der Stelle würde ich dann mal zur Kritik der Studie schreiten. Zunächst einmal frage ich mich jetzt zumindest, aber vielleicht weiß ich da auch nicht gut genug Bescheid, warum die Studie auf mikrovaskuläre Komplikationen abstellt und dann aber PAVK, Infarkt und Insult untersucht werden. Nebenbei ist der Sprachgebrauch, der sich zumindest in den Krankenkassendokumenten, die man im Internet gut nachlesen kann, zeigt, von Vorbeugung, Prävention und Früherkennung, sagen wir mal, bemerkenswert, also eigentlich unscharf. Das Studiendesign ist angemessen, anders ging es halt nicht, wenn das Programm schon läuft und sich nichts mehr in die jeweiligen Gruppen hineinrandomisieren lässt. Allerdings muss man dann aufpassen bei der Interpretation. Die Kassendaten enthalten ja überhaupt gar keine Angaben zur Krankheitsschwere. Andererseits auch keine Angaben zu HbA1, Blutdruck und Nierenfunktion, zur NYHA-Klassifikation. Damit ist ein Einfluss dieser Größen auf das Ergebnis nicht auszuschließen. Also wir wissen letztlich nicht, ob die beiden verglichenen Gruppen wirklich so weit vergleichbar waren, dass ein Einfluss bestimmter Variablen auf das Ergebnis auszuschließen wäre. Der genannte Vorteil in der Sterblichkeit, das waren also 1,2%, ist vor dem Hintergrund sehr kleiner Fallzahl zu sehen. Das sagen auch die Studienautoren und auch die DRK sagt das so, da muss man vorsichtig sein. Weiterhin ist die Intervention, also dieses Programm, ist ja eine sehr komplexe Intervention. Das geht hier nicht um eine Tablette oder um eine Messung oder um ein Gespräch, sondern es geht hier um mehrere verschiedene Interventionen, die zusammengefasst in dem Programm wirken sollten oder wirken könnten. Wir wissen jetzt nicht, welche Maßnahme tatsächlich zu der geringfügigen Verbesserung oder zum behaupteten Erfolg beiträgt. Das bleibt unklar. Mindestens bei den Pflastern, beim Leberultraschall und beim Knöchelarmindex sind Zweifel angebracht. Welche Rolle die vermehrte Zuwendung spielt, wie sie sich ja auch in erhöhter ambulanter Inanspruchnahme zeigt, bleibt auch völlig unklar. Dann finde ich ganz spannend und interessant, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben ja durch eine Reduktion der Hospitalisation und einer Zunahme der ambulanten Inanspruchnahme, könnte man ja sagen, haben wir eine Verlagerung von Versorgung aus dem Stationären ins Ambulante. Gleichzeitig wird insgesamt weniger Geld ausgegeben. Kann sich jeder mal überlegen, was das denn jetzt genau bedeutet. Aus meiner Sicht heißt das, dass die Verlagerung von stationär nach ambulant nicht angemessen finanziell abgebildet wird, dass also unser Mehraufwand nicht gut honoriert wird. Und darüber hinaus kann das eben auch heißen, dass eine erfolgreiche Versorgung durchaus ambulant und für weniger Geld möglich ist. Nur mal für die gegenwärtige Diskussion um die Finanzierung des Gesundheitswesens. Insgesamt sieht das Ganze, also dieses Programm und auch diese Studie, nach einer guten Hypothese aus, wegen der methodischen Schwäche. Durch die Grenzen der Kassendaten ist allerdings die interne Validität doch erheblich kompromittiert, sodass wir jetzt da nicht eins zu eins einen Erfolg ableiten können. Was meint nun die DAK dazu? In einem sogenannten Policy Brief, der ist im Internet nachzulesen, die Adresse findet ihr in den Shownotes, schreibt die Kasse unter der Rubrik Empfehlungen: Auf Basis der Studienergebnisse kann empfohlen werden, den Zugang zu diesem Selektivvertrag fortzuführen. Eine Übernahme durch weitere gesetzliche Krankenkassen in Deutschland erscheint zudem sinnvoll. Darüber hinaus sollten die Ergebnisse Entscheidungsträger im GKV-System dazu veranlassen, die bestehenden Vergütungsstrukturen in der ambulanten Versorgung zu überdenken. Also hier mal ein Einschub von mir, daran möchte ich auf keinen Fall jemanden hindern. Derzeit setzen diese häufig keine ausreichenden Anreize für frühzeitige Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen. Hier ist er wieder, der etwas seltsame Sprachgebrauch von Vorsorge, Prävention und frühzeitig. Entsprechende Reformen könnten die Versorgung nachhaltig verbessern. Das halte ich für eine Hypothese, die auch durch die vorliegende Studie nicht belegt ist. Als niedergelassener und ja doch ausgeprägt evidenzorientierter Hausarzt empfinde ich diese Empfehlung so evidenzfern wie bedrohlich. Auf Grundlage der Beschäftigung mit diesem Programm habe ich mir vorgenommen, dass wir in den nächsten Ausgaben der Studienlage mal den Knöchel-Arm-Index und auch das Sonographie-Screening auf eine Diabetes-Fettleber hinsichtlich ihrer Aussage in einem Screening-Setting beleuchten. So. Dann ist mir heute aufgefallen im New England Journal of Medicine, es ist Donnerstag, da kommt ja alle 14 Tage raus, gibt zwei Studien. Wir hatten ja unlängst eine ZuhörerInnenfrage wegen Hochdosis und adjuvantierten Grippeimpfstoff. Gibt zwei Studien, die den Hochdosisimpfstoff bei Älteren mit dem Normaldosisimpfstoff vergleichen. Und das ist also jetzt irgendwie wahrscheinlich auch so eine Modemasche im New England Journal. Haben zwei Studien. Eine zeigt, dass es da keinen Unterschied gibt. Und eine andere Studie zeigt, in einer anderen Region auch, zeigt, dass es einen klitzekleinen Unterschied gibt, zumindest bei Hospitalisationen, und zwar dann aber auch nur bei Heimbewohnern. Was mir dann so ein bisschen die Angstschweißperlen auf die Oberlippe treibt, wenn man da jetzt noch die Grippeimpfungsempfehlung weiter differenziert, nicht nur nach über 60 und unter 60, sondern auch noch nach Heimbewohner und Nicht-Heimbewohner.
Das spielt in Hamburg gerade keine Rolle, weil es keinen Grippeimpfstoff mehr gibt. Wir impfen einfach niemanden mehr.
Das ist ja auch schön.
Ja.
Da habt ihr richtig fleißig geimpft.
Haben wir richtig fleißig geimpft. Oder gibt es ein Lieferantenproblem? Ich habe keine Ahnung.
Das ist ja ein Ding. Das habe ich noch gar nicht gehört. Also bei uns gibt es noch. Also schick's so rum. Nicht
mehr. Kurz mal.
Du, es ist ja
Anhalt fahren.
Im Moment fährt ja hier noch der ICE von Hamburg nach Berlin bei uns hier vorbei.
Ja, hör mir auf.
Ja, das ist total geil. Wenn man hier wohnt, also ich habe in 80 Meter Entfernung, also wenn ich jetzt über den Monitor hinweg raus übers Feld blicke, übers freie Feld, sehe ich ganz hinten am Horizont ganz viele Windräder blinken und hier so vorne, so in 80 Meter Entfernung, fahren die ICEs.
Ja, die fahren da aber nicht immer, weil ich sollte eigentlich über diese Umleitung fahren. Dann ging diese Umleitung nicht und wurde umgeleitet. Und dann war ich auf einmal in Wolfsburg und ganz weit weg von Berlin. Und es hat leider sehr lange gedauert.
Wenn Jana in einem ICE sitzt, fährt er nicht.
Ja, das kennen wir ja schon so ein bisschen.
Fahrt nie mit mir Zug. Ja.
Wollen wir noch auf den BAM hinweisen?
Das ist, ach so, doch, ist gar nicht mehr ein Pre-Booking, ist dann Booking ab dem, wir wissen ja gar nicht, wann wir rauskommen.
Ja, das ist genau
das Problem. Wieso? Das ist doch jetzt kein Problem mehr.
Naja, wir werden es nicht bis zum 15. schaffen. Also wir müssen jetzt nicht für Pre-Booking billiges Pre-Booking Werbung machen, wenn das Ding erst erscheint, wenn das Pre-Booking schon durch ist.
Ja, aber wir können ja normal für einen BAM werben.
Ja, unbedingt.
Fürs Booking,
ja. Also guckt ins Internet und sucht den Bundesfortbildungskongress Allgemeinmedizin. Er findet statt am, ich glaube, 1. Juni-Wochenende in Berlin im Hotel Estrell. Also dann, also der wird auch immer größer irgendwie. Spannend. Wir werden auch dabei sein.
Wir werden wieder live podcasten.
Ja.
Nur zwei von uns und ihr werdet noch, ihr müsst zugucken, um zu wissen, welche zwei es dann geschafft haben.
Genau, und dann könnt ihr uns schreiben.
Wir können ja abstimmen lassen vorher.
Wer soll teilnehmen? Wer soll mit zwei Vertretern des Podcasts Gesundheit macht Politik auf die Bühne?
Genau.
Ja, da bin ich ja mal gespannt, wem hier die Sympathien zufallen. Ihr seid da gar nicht gespannt, wa?
Wir machen es ganz einfach. Es muss eine Kampfabstimmung zwischen Ilja und mir sein, weil eine Dame brauchen wir natürlich, weil sonst haben wir vier Männer da hocken. Oder hat Gesundheit und Politik eine Dame dabei?
Ja, hat sie.
Ja,
haben sie.
Haben sie. Haben sie.
Ja, aber die sind ja auch zu dritt. Bin ich gespannt, wie deren Abstimmung laufen wird.
Herzlichen Dank, Janine.
Sehr, sehr gerne.
Das war uns eine große Freude. Ja, ich wünsche allen HörerInnen und vor allen Dingen den MitstreiterInnen hier im Podcast eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Und neben Weihnachtsmann und Frieden wünsche ich uns allen. Und
legst du denn den Podcast noch unter den Weihnachtsbaum?
Ja, ganz sicher.
Dann können wir ja auch schon mal noch ein frohes neues Jahr wünschen und kommt gut rein in 26. Tschüss.
Macht's gut.
Servus.
Tschüss.